Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G und ich sprechen gleich über die Lions-Serie 1-1. Big G, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wie hast du das Spiel am Wochenende gesehen?
Ja, Donald, grüße dich. Puh, ja, das Spiel, ich habe dem Spiel sehr entgegengefiebert, habe aber versucht, meine eigene Erwartung doch wieder herunterzuschrauben, was, glaube ich, ganz gut war. Also ich habe es alleine geguckt, weil irgendwie hatte da auch keiner so richtig Zeit und auch viele Leute nicht so viel Lust oder Muße, das zu schauen.
Auf dich. Oh, sorry, ja, auf das Spiel. Sorry.
Und auch auf mich, ja, wahrscheinlich haben alle es zusammengeschaut, nur ich war halt nicht dabei.
Ja, du warst nicht eingeladen.
Also wäre ich selber nicht ich, würde ich mich auch selber nicht einladen als Unsympath, sage ich mal so.
Verstehe.
Geschaut, ja, weiß nicht, was ich, mixed bag, würde man sagen in Englisch, ne? Also ich glaube, man hatte hoffentlich nicht allzu hohe Erwartungen, sage ich mal so. Intensität war da, aber ansonsten war es auch wieder eher ein Spiel für Rugby-Puristen. Um es mal so zu sagen. Das ist also so meine Zusammenfassung. Aber ich bin froh, dass die Serie jetzt unentschieden steht und dass das Entscheidungsspiel nächste Woche ist.
Ich muss zugeben, ich habe es nach der ersten Halbzeit ausgemacht.
Ja.
Ich würde bezeichnen, dass es eins von den schlechtesten Spielen, die ich jemals gesehen habe, war. Und hatte irgendwie nicht geglaubt, dass irgendwie groß was passiert. Und obwohl da in der zweiten Halbzeit dann die zwei Versuche gefallen sind, würde ich trotzdem sagen, dass wir, also Rugby-Puristen, ich glaube nicht mal für die Puristen, also ich glaube, das ist halt ein Spiel, die viele Leute geschaut haben und im Nachgang gedacht haben, ich hätte gerne diese 3 Stunden zurück. Also es war auch das längste Spiel, das ich jemals gab, also eine Halbzeit war, keine Ahnung.
64 Minuten.
Ja, so gefühlt so lang wie ein ganzes Spiel. Es kam kein Spielfluss zustande, oder? Also
ja.
Es gab so irgendwie 6 Phasen und dann war irgendwas und dann war 10 Minuten darüber diskutiert und dann ging es wieder los, oder? Also so kam es mir halt vor, oder?
Ja, vollkommen richtig. Also ne, Springboks haben gewonnen, 27-9, Halbzeitstand noch 6-9, 9-6 für die British and Irish Lions. Wenn wir nochmal eingehen auf die Woche davor, ganz kurz. Ich weiß nicht, für die, die es mitbekommen haben oder auch nicht, Rusty Rasmus, Director of Rugby, hat sich hingesetzt, eine Stunde bei Vimeo ein Video veröffentlicht mit 28 oder sonst wie viel falschen, seiner Meinung nach falschen Referee-Entscheidungen. Das war schon irgendwie sehr strange letzte Woche. Wollte wahrscheinlich den Druck von seiner Mannschaft nehmen. Es haben auch alle über dieses Video gesprochen. Es hat keiner darüber zum Beispiel gesprochen, dass die Springboks vielleicht eine falsche Aufstellung hatten oder eine falsche Spielweise.
Ja.
Naja, aber trotzdem war es ein bisschen skurril, dass man halt so die Referees angeht, gerade als Director of Rugby. Rusty Rasmus hatte bei mir einen hohen Sympathiebonus, aber jetzt ist er so auf demselben Level wie Michael Checker eigentlich, die sich immer andauernd beschwert haben über die Referees. Auch Kulisi hat gesagt, ja, ich wurde nicht mit demselben Respekt behandelt wie Alan Wynne Jones. Und mir als neutralem Zuschauer geht das halt schon extrem auf die Nerven oder so. Also genau dieses Whinging und Complaining, dieses Rumnörgeln, was man eigentlich nicht will und wo sich ja alle mal auszeichnen mit den Rugby-Werten, dass wir das nicht machen. Genau das ist halt passiert. Das war super nervig. Ich weiß nicht, inwiefern das Spiel auch beeinflusst hat oder die Referees. Aber das hat schon viel abgelenkt. Letzte Woche.
Also du glaubst nicht, dass es, also oder du bist immer noch nicht so sicher, ob das einen Einfluss auf das Spiel hatte?
Ich weiß nicht, wenn wir jetzt gleich nochmal näher auf das Spiel eingehen, eine Sache, ein großer Diskussionspunkt wird ja Cheslin Kolbe rote Karte oder nicht sein. Ben O'Keefe ist neuseeländischer Referee, weiß man nicht, ob im Hintergrund, irgendwo in seinem Unterbewusstsein, dass etwas ihn beeinflusst hat, ob das nun rot oder gelbe Karte ist.
Also ich für meinen Teil würde ich halt sagen, dass es, also dass man gesehen hat, dass er wollte halt weißer als weiß sein mit den ganzen Sachen. Und dass er schon den Druck gespürt hat, dass es irgendwas Besonderes war. Und dass es, also sein Stil so ist nicht so, also man hat gemerkt, dass er und sein Team hat um sich rum, war sehr präzise in den Sachen. Das Einzige, du hast es ja angesprochen, vielleicht starten wir halt dort mit der gelbe Karte für Kolbe. Was ich komisch bei der ganzen Sache dazu, also ich bin mir auch nicht so sicher, ob es rot, gelb oder was auch immer war, aber was ich komisch fand, war die Beschreibung. Weil er als Schiedsrichter selber sich in dem Sinne geschützt hat, indem er sagt, okay, Tackling in the air, und dann der Spieler landet auf seinen Rücken.
Und der ist nicht auf seinen Rücken gelandet.
Ich meine, der ist 1A direkt auf dem Gesicht, also ist nicht mal auf der Seite, also ist 100% auf dem Gesicht. Und wie er das bestreichen kann, also auf dem Rücken, weiß ich nicht. Und ich glaube, das war nur, um sich zu schützen, zu sagen, ich will hier keine rote Karte geben. Deshalb beschreibe ich das als irgendwie kann halt nicht rot. Also er könnte nur eine rote Karte geben, wenn er sagt, okay, Tackling in the air, Spieler landet direkt auf dem Kopf, direkt auf dem Gesicht, rote Karte. Also das ist eindeutig. Und deshalb, das war mein, direkt wo ich das gesehen habe, sagte, okay, das wird schwierig. Und dann hat er gesagt, landet auf dem Rücken. Das fand ich seltsam. Also das fand ich, das ist niemand, also weder Südafrika noch Lions noch jemand parteiisch oder unparteiisch könnte sagen, der ist auf dem Rücken gelandet. Er ist mit dem Arm, also mit dem rechten Vorarm gelandet zuerst, aber natürliche Bewegung. Aber mehr auf dem Gesicht könnte er halt nicht landen. Also das war für mich irgendwie komisch und deshalb bin ich mir sicher, dass das einen Einfluss gemacht hätte, ohne das ganze Quatsch von Erasmus und drumherum. Hätte er einfach bezeichnet, okay, ist auf dem Kopf gelandet.
Rot.
Nach den Regeln kann ich das schwer schönreden. Also du kannst halt nicht sagen, er ist auf dem, in der Luft angegriffen und auf dem Kopf gelandet, gelbe Karte. Das gibt's halt nicht. Also das ist nicht irgendwie so, na lass uns mal irgendwie so, lass uns das Spiel weiterlaufen lassen. Und ich bin halt, um Gottes Willen, bin ich nicht für rote Karten und ich fände, es hätte auf jeden Fall schlechter Einfluss auf das Spiel, wenn es rot gewesen wäre, aber ich war halt so verunsichert, warum geht er halt da dran und kann mir nur das erklären, dass er halt Angst hatte, zu sagen, shit, wenn ich sage, auf dem Kopf gelandet, dann müsste ich auch konsequent durchführen, rote Karte.
Ja, ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Also genau, auf dem Rücken ist er auf gar keinen Fall gelandet. Man könnte noch irgendwie sagen, der ist zuerst auf der Schulter oder auf dem Arm angekommen, gelandet und dann mit dem Kopf. Aber wir hatten eine ähnliche Situation mal Premiership Rugby, fast die gleiche Situation, wo Wasp-Spieler, glaube ich, da haben wir noch gesagt, wie dumm der eigentlich ist, genauso reingelaufen ist.
Karten gab oder so, ne?
Genau, genau. Aber da kann man noch sagen, ich weiß ja nicht, ob sie das auch besprochen hatten, Cheslin Kolbe hat die ganze Zeit Augen auf den Ball gehabt. Ich weiß auch nicht, ob das zu den Mitigating Factors auch noch geführt hat. Weil er hat ja wirklich hochgeguckt die ganze Zeit. Aber ist natürlich nicht gesprungen. Zumindest hat er nicht gerade ausgeguckt, weißt du? Also, das war, glaube ich, damals bei dem Boss-Spieler anders. Ja. Ich sag's nur. Zumindest wurde das auch von den Kommentatoren, die hatten das auch mal erwähnt, zumindest denen ich gesehen hatte. Aber das waren auch südafrikanische Kommentatoren, glaube ich. Gut, das war die 24. Minute, gelbe Karte beim Stand von 6-6, glaube ich. Nee, beim Stand von 3-6. Davor hat Johan van der Merwe auch schon eine gelbe Karte gesehen für Beinstellen.
Wo es eigentlich also, so Gehirnausfall, würde ich mal sagen. Also,
genau, also im Entferntesten kann man noch sagen, er wollte nach dem Ball kicken, der aber war eigentlich schon 2 Sekunden zu spät dran oder so. Ne?
Also das ist halt Schwachsinn zu sagen, er wollte nach dem Ball kicken. Aber hättest du sagen können, dass er vielleicht glücklicherweise noch auf dem Platz war? Also hätte er vielleicht schon eine gelbe Karte bekommen müssen für dieses Tackling bei
Ja, Ja, Stepstedt heute wurde dann ja, ich weiß ja auch nicht, ob er wegen des Tackles ausgewechselt wurde, leider ausgewechselt in
Also
der
er hat auf
1.
jeden Fall den
Ja.
Schulter verletzt an den Tackling und
Genau,
gegangen.
da könnte man auch schon sagen, ob das nicht eine gelbe Karte war eigentlich, ne? Ob dann die andere Situation so passiert wäre, ist auch wieder fraglich, aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine strittige Szene. Aber dass wir jetzt hier über die gelbe und rote Karte reden in der ersten
War es
Halbzeit.
nicht wirklich komisch, so grundsätzlich? Wir können halt mehr über das Spiel, aber das Spiel war nicht so interessant. Aber war es nicht wirklich komisch, dass manche Sachen sehr lange im
Ja.
Review waren und manche Sachen gar nicht? Also
Ja,
dieses
ja,
Tackling,
ja.
also ich habe es sofort gesehen, also live habe ich gedacht, wow, das ist ein ordentliches Tackling. Also im Review oder in der Zeitlupe gab es halt gar nicht. Erst, keine Ahnung, 10 Minuten später gefühlt. War es nicht komisch, dass manche Sachen 15 Minuten lang angeschaut waren und manche Sachen waren, ja, nee, nichts dran, alles gut.
Ja, es gab auch in der zweiten Halbzeit einige Sachen. Auch Faf de Klerk hatte einen Tackle, wo ich auch nie angeguckt. Das war, glaube ich, auf der 5-Meter-Linie oder so, wo ich dachte auch so, oh, ganz klar berührt der da den Kopf oder so.
Also
Und
bis.
es wurde auch sich das Replay angeschaut, aber von irgendwas anderem in derselben Situation oder
Weil die
bei.
Phase war zu viel in der Phase, das war der in der Vorbereitung. Also vermutlicher Nichtversuch von Hedger. Also es war zu viel anzuschauen, aber der ist in das Tackling reingesprungen, was man halt nicht darf, und relativ hoch. Also war für mich, wenn du das halt nochmal, also wenn du dieses Jason Colby in der Luft, wenn du das nicht anschaust, kannst du sagen, spiel mal weiter. Also wenn du die Sachen nicht in Wiederholung anschaust. Also ich fand das grundsätzlich halt komisch und ich weiß nicht, warum der Video-Ref da nicht einfach parallel hat, irgendwie die Zeit nimmt, während das Spiel läuft. Und also normalerweise markieren sie sich so quasi Szenen und sagen, okay, während das Spiel läuft, schaut mir halt diese Szene halt gerade an und sagt, nee, nee, da war halt nichts. Weil die Phase war lang genug, also es kam noch ein Vorteil, Straftritt-Vorteil für Lions und dann dieses Review für Henshaw. Der hatte da sich das so als Bookmark das aufzeichnen können. Also ich bin halt nicht für mehr Reviews, aber ich bin für irgendwie so eine Linie zu sagen, okay, da war halt nichts. Und ich glaube, indem ich das live gesehen habe und dann im Nachgang, dachte ich mal, okay, da könnte man auf jeden Fall drüber sprechen.
Sehe ich ganz genauso. Ja, aber dann hätten wahrscheinlich die erste und zweite Halbzeit, dann wäre es wahrscheinlich ein 4-Stunden-Spiel oder so, länger als ein EFL oder NFL-Spiel gewesen, sage ich mal so. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, wollen wir nicht zu lange über rote und gelbe Karten sprechen? Südafrika war die beste Mannschaft, oder?
Ja, also ich sag's mal so, Südafrika hatte mehr im Angriff, also mehr ein Plan B hat so im Petto und Lions hatte gar nicht im Angriff und Plan B gab's gar nicht. Also
Genau.
ich glaube mal, Südafrika war gerade so ein bisschen besser, aber ich glaube, letzte Woche war es auch sehr eng, so Messerschneider. Also ich glaube, wenn Henshaw diese Versuch legt, also das ist halt. Ich glaube nicht, dass ein Stück von dem Ball überhaupt den Rasen berührt hat. Deshalb glaube ich, das ist richtig, dass es kein Versuch war. Aber ich glaube, das war so ein Momentum-Swing, dass das vielleicht irgendwie was geändert hätte. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es halt richtig so. Ich glaube, wie deutlich das auseinandergegangen ist, ist wahrscheinlich nicht so repräsentativ. Aber 27-9 am Ende, trotzdem zu Recht Südafrika, bessere Mannschaft und gewinnt. So sagen.
Ich stimme da vollkommen zu. Mit dem Plan B und Kreativität hat gefehlt auf Seiten der Lions, bin ich der Meinung. Also, man konnte zumindest in der Verteidigung in der ersten Halbzeit Feuer mit Feuer bekämpfen. Lions haben auch oft Zwei-Mann-Tackles durchgeführt. Ja, und das hat halt dazu auch beigetragen, dass es nur 6-9 stand in der ersten Halbzeit. Da würde ich sagen, beide waren auch noch ungefähr ebenbürtig. Aber ja, Conor Murray, weiß nicht, zielloses Boxkicking hatte ich manchmal das Gefühl, weil man nicht wusste, was man sonst machen sollte. Ne, man kann ja Boxkicking als in der Verteidigung als Angriffswaffe dann wiederum einsetzen, wenn man halt weiß, wo man hinkickt und auf wen und wann und so weiter und so fort. Das hat halt ein bisschen gefehlt, war ich ein bisschen enttäuscht. Würde mich auch nicht wundern, wenn Ali Price wieder zurückkommt für das dritte Spiel.
Dann lass uns mal einfach mal so eine kurze Pause machen und im zweiten Teil gehen wir so ein bisschen in die Tiefe hinein, wie es halt nächste Woche aussehen könnte. Also bis gleich
Okay.
in Teil 2 bei Vorpass.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Herzlich willkommen zurück, Teil 2. Wir haben relativ viel über strittige Szenen, rote, gelbe Karten und solches halt gesprochen. Big G, lass uns vielleicht, bevor wir zu weit in die Zukunft gucken, vor die entscheidende Spiel, dieses Finale am Samstag, lass uns kurz einfach ein bisschen das Gesamte nochmal Revue passieren lassen vom Samstag. Wir haben beide gesagt, Südafrika ein bisschen die bessere Mannschaft, also nicht so deutlich, wie die Ergebnisse waren, aber woran hat das gelegen bei Südafrika und was waren für dich so quasi die herausragenden Szenen am Samstag?
Ja, also eine herausragende Szene von Südafrika ist wahrscheinlich der Tackle oder der Rap von Kulisi bei Henshaw, es war kein Versuch. Henshaw ist über die Mahllinie drüber gelaufen und es konnte kein Clear Grounding festgestellt werden, weil Kulisi vorher noch seinen Arm um ihn rumgerappt hat und dann ihn auch am Boden hatte. Und man konnte halt, es gibt auch Referees, die das als Versuch pfeifen, glaube ich, auch wenn man es nicht gesehen hat. Aber das war, also das wären ja 7 Punkte gewesen, weil es direkt unter den Mahlstangen gewesen ist. Das wäre natürlich ein großer Momentum-Swing gewesen. Aber dass Kulisi das verhindert hat, denke ich mal, war eine positive Szene des Spiels und positiv für Südafrika. Ansonsten wäre das, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Aber ansonsten, man muss halt sagen, sehr viel mehr hat man von den Lions nicht gesehen. Also ich habe Chris Harris nicht oft am Ball gesehen.
Ja.
Nicht viele Meter gemacht. Ich glaube, der ist gar nicht nach vorne gegangen oder so. Und letzte Woche auf der 13 stand ja unser Freund aus England, der immer Fullback spielt, Elliot Daly, oder? Ja. Genau, hat man auch nicht oft gesehen. Ne? Jetzt muss man sich fragen, liegt das an den beiden Leuten oder liegt das irgendwie am Spielsystem der Lions oder woran hat es da gehapert? Aber auch Anthony Watson nicht oft gesehen. Auch Duren van der Merwe ist auch recht langsam im Angriff, auch im Umschalten habe ich so das Gefühl. Also da bin ich gespannt, was sich Gatland da einfallen lässt an Kreativität, an Plan B, C und so weiter. Weil das scheint es ja jetzt nicht gegeben zu haben.
Ja, also ich glaube, du hast es schon zusammengefasst. Also man kann wahrscheinlich so die einzelnen Spieler durchgehen, wie du gesagt hast, Harris sehr wenig gesehen. Ich glaube, das lag aber im größten Teil daran, dass wie die aufgestellt waren und wie sie spielen wollten letzten Endes. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es mit einer anderen Aufstellung irgendwie was groß geändert hätte. Deren Plan war ja auch, den Ball wegzukicken, teilweise auch in sehr gute Angriffspositionen. Also Bigger hatte zum Beispiel Up and Unders oft was probiert, wo man das normalerweise nicht machen würde. Also in den 22 oder kurz davor irgendwie in der anderen Hälfte. Das fand ich so ein bisschen. Ja, da macht man vielleicht ein 50-50 draus oder vielleicht denkt man, okay, da setzen wir den groß unter Druck, aber es hat irgendwie nicht geklappt und ich bin mir halt nicht so sicher, warum die Kreativität so wenig war. Ich verstehe, dass es gegen Südafrika, Leister gesagt, das ist alles getan, so irgendwie weites Spiel und breit in die Breite zu ziehen. Was für mich so eine entscheidende Szene war, wo Colby noch irgendwie eine Minute oder 2 Minuten auf der Bank war wegen gelber Karte und Van der Merwe zurückkam. Also es stand für so eine Minute oder so 15-14 und die hatten quasi diese gute Angriffsplattform mit den Gasse oder Gedränge rechts und hatten eine Überzahl und haben die irgendwie nicht geschafft, diesen Überzahl auszuarbeiten. Also ich bin mal so unsicher, ob sie gesagt haben, egal was kommt, so ein bisschen wie gegen Südafrika A, wie die gespielt haben, egal was kommt, ich stand 15-13 auf dem Platz und die haben trotzdem irgendwie nur Brechstange versucht. Also bin mir so ein bisschen unsicher, warum da nicht so on the fly so ein bisschen mitgedacht wurde.
Das Spielen, was vor sich ist. Ne?
Genau, und irgendwie zu sagen, nicht diesen Hochkicks und nicht irgendwie so nochmal mit einfach mit dem Pod reingehen, sondern gibt es halt irgendwas anders, und das macht mich so Sorgen für nächste Woche, beziehungsweise Samstag, ist zu sagen, was gibt's noch in dieser Mannschaft, und mit einer anderen Aufstellung hat man eine andere Spielweise oder mit derselben Aufstellung eine andere Spielweise oder gibt es keine andere Spielweise oder ich weiß halt nicht, also es gibt schon ein, also ich würde halt nicht sagen, dass Südafrika mega gut gespielt haben, und ich würde auch nicht sagen, dass es nicht Chancen gab für Lions. Ich finde zum Beispiel, dass manche Spiele von Südafrika, sei es die dritte Reihe oder was auch immer, nicht hervorragend gespielt haben. Auch Jasper Wiese und solche war halt nicht so sein Spiel seines Lebens. So. Also Pollard war auch so heiß und kalt teilweise. Faf de Klerk war auch gut und teilweise dann auch irgendwie nicht ganz auf dem Level. Also es ist nicht, also wir gesehen haben, die beste Mannschaft, die wir je gesehen haben. Also es ist nicht, Südafrika ist nicht in dem Form von 2019. Also die sind besser geworden von letzter Woche, aber das trotzdem haben die nicht die Höhepunkte erreicht von 2019, meiner Meinung nach.
Ja.
Und Lions haben sich nicht entwickelt. Ich wusste halt nicht, warum man dann dasselbe Spiel weiterhin probiert. Also das ist halt für mich so ein bisschen ein Rätsel. Ja, das ist so, macht mich so ein bisschen für so nächste Woche.
Ja, gutes Erwartungsmanagement betreibst du da schon. Und zwar die Erwartung runterschrauben, glaube ich, ne?
Ja. Ich meine, die Straftritte ist halt einfach so eine Sache. Du kannst halt nicht, also 15 Straftritte auf ein Spiel weggeben zu Südafrika. Die werden auf jeden Fall allein
schon, ja, genau,
die Dinge auf die Stangen setzen und kicken. Ich weiß halt nicht, also das ist für mich irgendwie so, das Disziplin war im ersten Spiel und zweiten Spiel nicht gut von British and Irish Lions, und das kann man sich nicht geben. Also viele Sachen wie Gedränge, Vorteile da drin und solches, ich weiß halt nicht, mit einer anderen Aufstellung, vielleicht kommen wir halt gleich dazu, wie kann Südafrika gewinnen, kann Lions gewinnen, wer wird gewinnen und wie nächste Woche oder am Samstag BG?
Also ich würde jetzt, wenn ich Geld draufsetzen müsste, was ich nicht mache, würde ich auf Südafrika setzen, weil ich gerade nicht sehe, wie die Lions genau die angesprochenen Probleme fixen wollen innerhalb der nächsten Tage. Weiß nicht, also Südafrika hat jetzt Morgenluft geschnuppert, wie man so schön sagt, und man wird Südafrika nicht mit der Brechstange brechen können, weil da sind sie Nummer 1, ne? Die Sachen haben wieder funktioniert, wie Mauling und Lineouts und Scrums. Man muss natürlich auch sagen, der Platz war eine absolute Katastrophe, aber gut, ja, der war gleich für beide. Ja, ich weiß nicht, also wenn man jetzt versucht, 80 Minuten Feuer mit Feuer zu bekämpfen, dann werden die Lions untergehen und müssen sich halt was anderes überlegen, und das Spielermaterial ist ja eigentlich da, also die Kreativität irgendwie rausholen und das Spielen, was, wie du schon gesagt hast, das Spielen, was vor sich ist, was ja eigentlich, weiß nicht, eigentlich willst du ja als Trainer auf so einem hohen Level, willst du den Leuten den Freiraum lassen, so kreativ zu handeln, wie sie wollen, und denen nichts vorgeben. Und das hat ja eigentlich noch, kannst du dich erinnern an die letzte Lions-Tour, als, wie heißt der Siebener von Irland, Sean O'Brien?
Ja.
Der hat doch Gatland damals kritisiert, nach der Tour, und hat gesagt, ja, eigentlich haben Sexton und Farrell, they ran the show in training. Ja. Weißt du, und eigentlich ist das ja was Positives, wo man sagt, okay, die Spieler sind jetzt so reif genug, dass die, ich bin der Coach und ich gebe nur das Framework vor. Ich gebe euch die Möglichkeiten, ich zeige euch, wie ihr handeln könnt, und ihr entscheidet aber selber. Und ihr gestaltet am besten auch schon euer Training so gut wie möglich selber, weil ihr den Freiraum habt, weil ihr halt so Top-Spieler seid. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen, ob sich die Spieler jetzt so ein bisschen darauf verlassen haben, dass halt die Coaches alles vorgeben. Keine Ahnung, so kommt es mir halt gerade vor. Und weiß nicht, ob man nächste Woche mal, wer weiß, Farrell an 10 bringt.
Okay, dann lass uns vielleicht irgendwie ins Detail reinschauen. Also fangen wir beim Sturm halt an. Ich glaube, gesetzt ist wahrscheinlich Furlong und Armand Jones und die Toje. Und ansonsten hätte ich gesagt, gesetzt wäre halt niemand, oder? Also das heißt, dass die anderen Positionen ein bisschen TBD sind, oder siehst du noch jemand anders gesetzt?
Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Ja, man könnte mal Liam Williams auf 15.
Aber lass uns im Sturm anfangen.
Also im Sturm anfangen, okay. Was hattest du gesagt, wer ist gesetzt?
Also ich sage, auf 3 ist Furlong gesetzt.
Ja.
4 und 5 ist Armand Jones,
ja,
und Itoje. Und der Rest ist offen für mich. Also 1 und 2. Also wenn Wynn Jones fit ist, dann würde ich mit ihm starten, glaube ich mal. Ja. Und auf 2 bin ich mir unsicher. Also Luka und Dickey glaube ich nicht. Ich würde mit Jamie George vielleicht anfangen. Dann 2, 3 heißt gesetzt. Und dann 6, 7, 8. Ich glaube, ich würde Faletau zurückbringen auf 8.
Ja. Ja.
Ich würde vielleicht
Hamish Watson.
Ja, und ich würde vielleicht mit Corey trotzdem vielleicht auf 6 und Watson auf 7.
Okay,
und ich würde, ja. Also ich würde halt eher, also Courtney Laws vielleicht doch auf der Bank setzen für die zweite Reihe. Das wäre so, wie ich da das angehen würde.
Ja, und Faletau kann ja auch springen, oder? Ist also der dritte Jumper, glaube ich, oder?
Ja, also, okay, jetzt zu tief mit den Optionen kenne ich mich nicht so aus, aber ich denke mal mehr so, wie es im offenen Spiel ist. Also, Tackling-mäßig Corey und Watson safe, aber also ein bisschen mehr so Optionen im Angriff. Also, ich versuche halt ein bisschen mehr Angriffsoptionen halt zu bieten und ich glaube, Courtney Laws bietet weniger im Angriff sozusagen an.
Ja, weniger als, ja, der hat die Brechstange, aber...
Ja, wenn ich 100% ehrlich bin, wenn Armand Jones nicht Kapitän wäre, würde ich ihn nicht auf ihn setzen, ehrlich gesagt.
Okay. Ian Henderson?
Ja, ich weiß halt nicht, wer, also bräuchte halt mehr irgendwas anderes, also er hat viele Tacklings gemacht, aber ansonsten nicht viel, vielleicht ist es ein bisschen unfair, ich weiß nicht.
Okay.
Was denkst du?
Ich denke, du brauchst ihn, das ist wie mit Kieran Reed in den All Blacks, ich glaube, du brauchst ihn, Alan Wynn Jones als Leader noch auf dem Spielfeld, auch wenn er vielleicht nicht der allerbeste ist.
Okay. Dann Backs, also Hintermannschaft. Also ich habe von der Hintermannschaft am Wochenende gar nichts gesehen, außer so diese Hochkicks von Bigger, fand ich. Bigger hat wenig im Angriff gestartet. Murray war komplett so
out of order.
Robbie Henshaw war super. Harris hatte mich gar nicht am Ball gesehen. Van der Meer war schrecklich. Stuart Hogg war absolut neben der Spur.
Nicht sein Spiel, ja.
Watson war okay. Also, aber ich Hogg und Van der Merwe für mich sind definitiv runter und Harris ist auch definitiv runter.
Ja, stimme ich eigentlich zu. Ich weiß noch nicht, ob man nun wirklich alle auswechselt. Also Ali Price anstatt Connor Murray, okay.
Ja.
Aber wer spielt dann 10? Also es bleibt ja eigentlich nur Owen Farrell.
Ist es zu riskant mit Finn Russell?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Weil das ist der einzige Person, wo das die ganze Mannschaft vielleicht ändern könnte, wenn man ihn auf 10 stellt hat, ne? Und weg von dieses, ich kick nur den Ball in die Luft. Weil Farrell ist für mich einfach zu unberechenbar, ist einfach zu schlecht in Form hat, ne? Also.
Aber insgesamt trotzdem mehr erfahren in solchen Situationen.
Ja, aber was bringt dir das? Also erfahren und einfach nicht in Form. Und hat er bisher dich überzeugt in irgendein Spiel oder hat er irgendwie was einflussmäßig gebracht jetzt?
Ja, nicht, dass ich wüsste, aber Stuart Hogg, ich weiß nicht, so ein Typen in so einem Spiel, in so einem Decider, ja, der kann halt Genie oder Wahnsinn, ne? Finn Russell, Genie oder Wahnsinn ist da nah beieinander, ne?
Naja, aber stell dir mal vor, ne? Es geht jetzt nach 60 Minuten führen Südafrika mit so 6-7 Punkten oder so.
Mhm.
Was bringst du dann von der Bank? Owen Farrell? Also
Chris
Harris? Also Connor Murray werden, also die werden das Spiel nicht ändern, die werden dasselbe Spiel weiterführen. Also ich glaube, dass man in dem Bereich ist, dass das Spiel, was die probiert haben, nicht funktioniert. Es hat gerade so funktioniert im ersten Spiel. Ja,
verstehe.
Und Südafrika war ein bisschen müde in der zweiten Halbzeit, sage ich mal. Ich glaube, man muss mit was anders kommen. Also oder man müsste dasselbe Spiel nochmal und besser, aber ich wusste halt nicht. Ich würde auf jeden Fall, also für mich würde ich auf jeden Fall Josh Adams reinbringen für Van der Merwe. Mhm. Ich würde Leah Williams bringen für Hogg. Ich würde wahrscheinlich mit Watson beibleiben.
Mhm.
Ich würde Henshaw
beibehalten,
aber vielleicht auf 13 setzen.
Mhm.
Und dann hätte man die Option mit Farrell auf 12 und Bigger auf 10, also zumindest eine andere Option zu bieten.
Mhm.
Und wenn das halt nicht klappt, vielleicht auf der Bank jemand wie Finn Russell zu haben. Aber das ist ein hohes Risiko, aber ich glaube, mit demselben Spiel kommt man halt nicht weit jetzt am Wochenende.
Ja, vielleicht kann Finn Russell genau die Kreativität reinbringen, von der wir eben gesprochen haben. Ja, Farrell nicht in Form, Bigger auch nicht überzeugt im letzten Spiel. Hm, da
das Komische ist, wir haben ja im Preview ganz vor ein paar Wochen gesagt, so im Innenpaarung gibt es halt nicht viele Möglichkeiten.
Mhm.
Wir haben jetzt nichts von Harris gesehen groß.
Mhm.
Wir haben starke Spiele von Henshaw gesehen, aber alleine kann er das nicht richten. Ansonsten Farrell, Daly, Aki, also da ist nichts, also für mich fehlt so jemand wie John Davis oder so. Ein bisschen mehr so Kreativität dazu. Ich weiß halt nicht, also ich glaube, das wird dieselben 15 Spielertypen halt aufstellen und das Spiel gleich gestanden. Also, beziehungsweise ich wüsste halt nicht, was von Gatland jetzt kommt.
Tja, Gatland Ball. Ja, also ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung, die jetzt kommt. Ich glaube, dass er ein paar Sachen ändern wird, aber jetzt hier nicht grundlegend alles durcheinander wirbeln wird. Ist so mein Bauchgefühl.
Wie geht das Spiel am Wochenende aus?
Uhr für die Springboks.
Okay, mutig auf jeden Fall.
Und was sagst du?
Ich glaube, es könnte halt deutlicher auseinandergehen. Ich sehe nicht, also lass uns vielleicht nochmal schauen. Also ich sehe, es geht deutlich auseinander. Ich glaube, es könnte schon, wie in dem Spiel, schon Mitte oder zweite Halbzeit vielleicht gegessen sein. Und ich glaube, dass Lions können halt von der Bank halt nicht viel ändern und bringen. Ich glaube, da wird Südafrika nur stärker sein. Und zum Beispiel, ich habe ja gelesen, dass Vermühlen vielleicht zurückkommt. Also ist auf jeden Fall wieder im Training.
Ja, genau.
Das ist irgendwas, was gefehlt hat. Also Vermühlen auf Topform, also den fehlt hat eine Nummer 8. Also mit wie heißt er nochmal, Jesper Wiese und der andere, wie heißt er noch, Smith. Die sind halt nicht auf demselben Level. Also der ist halt so ein Organizer, so ein Defense-Organizer, so Co-Kapitän und solches. Also ich glaube, wenn er das schafft, zumindest auf der Bank, dann sieht es schwarz aus für Lions.
Ja, da kannst du recht haben.
Also mir fehlt halt so ein bisschen, wo sollen die Versuche herkommen von den Lions? Von der Hintermannschaft sehe ich das nicht so. Kreativität fehlt. Außer, dass irgendwas Großes anderes. Mit Sturm, jetzt weißt du dafür, wie mit dem Sturm umzugehen ist. Also mir fehlt halt so, es würde halt nicht ein offenes Spiel sein. Und wenn es ein offenes Spiel sein würde, würde es halt enden wie England gegen Südafrika im Weltmeisterschaftsfinale.
Ja, okay. Wen siehst du denn jetzt vorne?
Also Südafrika deutlich, glaube ich.
Deutlich, okay.
Also ich sehe, dass Lions am Boden sind. Dass die ein bisschen die Ideen hat ausgehen und ich frage mich, warum nimmt man so jemand wie Gregor Townsend mit und also er ist einfach arbeitslos scheinbar die ganze Zeit gewesen. Und was halten die? Die haben in den Vorbereitungsspielen hat nichts gezeigt, was sie so vorhaben, aber die haben auch in den Testspielen nichts gezeigt. Also, und ja, ich traue zum Beispiel Dan Bigger das zu, wenn man es lässt, dass er ein bisschen das Spiel öffnet, aber er braucht halt so ein bisschen Unterstützung dazu.
Mhm.
Und mit Bondi Aki einfach oder Chris Harris oder so irgendjemand so, sehe ich das nicht. Man muss das so ein bisschen. Und es gibt halt meines Erachtens nicht jemand wie Brian O'Driscoll oder irgendjemand, der das von der Mitte so richten kann. Also Henshaw ist auch nicht so ein Spieltyp. Aber mir fehlt halt, wo sollen die Versuche herkommen? Also Südafrika wird halt Strafzettel bekommen, die werden zum Goal kicken, die werden 3, 6, 9, 12 halt aufarbeiten, wie immer. Mhm. Und vielleicht Chancen auf Versuche. Und ich sehe, also persönlich sehe ich nicht, wo die Versuche herkommen sollen für die britischen Irish Lions.
Okay, dann, ne? Ja, dann sind wir uns da einig, was die Richtung des Spiels angeht, nur das Ergebnis nicht. Ich hoffe, dass es nicht eindeutig ausgeht. Nicht so eindeutig, dass es trotzdem spannend bleibt bis zum Ende. Mal gucken, was uns erwartet im Sinne von, wie unterhaltsam das Spiel sein wird und ob wir wieder 65, 64 Minuten Halbzeiten sehen werden.
Okay. Dann erstmal vielen Dank für deinen Input, Big G, und vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Wir berichten dann nächste Woche vom Finalspiel der British and Irish Lions und Südafrika und freuen uns auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel am Samstag. Sagen hiermit Tschüss und bis nächstes Mal.
Bei Vorpass.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Vorpass. Der Rugby-Podcast. Mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.